SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Wir laufen klar auf den Super Bowl zu. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir mit Ike Domisch jemanden haben, der sich bestens auskennt in der NFL. Gleich mal lockere Einstiegsfrage. Los Angeles oder Cincinnati, wer gewinnt das Ding am kommenden Sonntag?
Och, also ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und sich auch ein bisschen mit diesen Playoffs beschäftigt hat, wird jetzt im Herz sofort gedacht haben, natürlich Cincinnati. Die Cincinnati Bengals sind das Team der Herzen, möchte ich es nennen. Das ist der Underdog. Die sind so der Team für, ich nenne es mal, für den kleinen Mann oder für jemanden, der an so die Cinderella-Story glaubt im Sport. Also dafür sind die Bengals und LA Rams, das Hollywood-Team, sind so ein bisschen wirklich die Gegenthese. Die sind das Star-Team und das sind so die beiden Sachen, die aufeinandertreffen. Und ich sage tatsächlich an der Stelle, weil ich keins der Teams wirklich favorisiere als Fan, würde ich sagen, das Herz sagt die Bengals, aber sportlich sind die Rams der Favorit.
Aber das macht auch schon so das Typische am US-Sport deutlich, die Cincinnati Bengals. Man könnte sie vielleicht auch das Schalke 04 der NFL bezeichnen.
Wem tut man jetzt Unrecht?
Naja, aber es macht zumindest deutlich, dass eine Mannschaft, die vor Jahren noch irgendwie das schlechteste Team war, jetzt auf einmal um den Titel spielt.
Ja, vor zwei Jahren, du hast vollkommen recht, vor zwei Jahren hatten die den schlechtesten Rekord. Da haben die nur zwei Spiele gewonnen in der Saison. Letztes Jahr haben sie nur vier Spiele gewonnen und der Quarterback hat sich letztes Jahr auch noch verletzt nach 10 Spielen. Kreuzbandriss, eine schlimme Verletzung. Und der steht jetzt im Super Bowl und das hat er sich erarbeitet.
Wieso ist Football eigentlich dein Ding? Also gespielt hast du nie, ne?
Nee, mit den Ärmchen, die ich habe, du siehst sie mir gegenüber sitzen, da
du
ist das nicht möglich.
Du hast einen recht fluffigen Pulli an, also da versteckst du sehr viel.
Meine Stärke, absolut meine Stärke. Nee, gespielt habe ich gar nicht, aber ich würde sagen, ich bin ein typischer Junge vom Dorf. Ich komme aus Brandenburger Dorf, Königs Wusterhausen und meine Mutter war alleinerziehend und ich hatte nicht so viele Vaterfiguren in meinem Leben und dann ist es wie bei Kindern häufig Sport. So, natürlich als deutsches Kind Fußball, war natürlich meine Nummer 1 Sportart, aber dann kam irgendwann dieser Dirk Nowitzki in den US-Sport, in den Basketball. Und dann hatte meine Mutter DF1, das hieß so ein Pay-TV-Sender damals, und da konnte man alle Basketballspiele gucken. Und weil ich das irgendwie cool fand, der war auch blond, der war ein bisschen anders als die anderen, sah ein bisschen goofy Haircut, sagen die Amerikaner. Hatte so ein bisschen eine lustige Frisur. Und dann bin ich so ein großer Basketball-Fan geworden, um die 2000er-Wende. Und wenn man einmal als, sag mal, unbedarfter junger Mann so auf diese US-Spiele Sportgeschichte trifft, auf diesen ganzen Swag, auf diese Leichtigkeit, die US-Sport auch im Vergleich zum deutschen Fußball hat, dann bleibt man da hängen. Und Football ist nun mal die größte Sportart. Und so ab 2006 habe ich halt jedes Jahr im Februar den Super Bowl geguckt. Und dann hatte mein Großcousin Oliver Krefeld, falls er hört, schöne Grüße an dich, der hatte diesen NFL League Pass. Das ist ein Produkt, wo man alle Spiele gucken kann. Der hatte das 2007, 2008 und dann konnte ich darin schnüffeln und dachte so, okay, krass, das ist ja mega spannend und irgendwie sieht es so mega cool aus, weil so viele Kameras, die Slow-Mos. Und dann bin ich Football-Fan geworden und irgendwann hat es meinen Beruf gekreuzt, weil ich gedacht habe, wäre ich doch Sportjournalist.
Und das heißt, Basketball ist es nicht mehr, sondern Football ist jetzt dein Lieblingssport?
Ich würde immer noch sagen, dass Basketball mein Lieblingssport ist, aber Football ist halt durch meinen Job zur Nummer 1 in meinem Leben geworden. Und ich hatte halt wahnsinniges Glück. Oder manch einer wird sagen, alle anderen hatten Pech da draußen, dass ich bei ProSieben war, als die Football-Rechte bekommen haben. Die waren ein bisschen glücklich, dass sie mich hatten, weil ich Ahnung hatte und auch, glaube ich, tatsächlich das Lebensgefühl, was mit dem Football so verbunden wird. Mhm. Für die Amerikaner ist ja der Sonntag Kirche. Und danach kommt Football. Am Sonntag ist ab 13 Uhr in Amerika Football, den ganzen Tag durchgehend. Das ist nicht zufällig, nach der Kirche, dass Football kommt. Und dieses Lebensgefühl, das habe ich, glaube ich, denen ganz gut erklären können. Und deshalb ist Football jetzt die Nummer 1 für mich. Und ich hatte aber auch mega Glück, weil da musste ich mich nicht verstellen. Ich musste eigentlich, so doof das klingt, nicht arbeiten, sondern ich konnte das, was mein Herz erobert hat, konnte ich jetzt durch so ein, sagen wir mal, ich wähle so ein bisschen mit den Händen rum, so ein bisschen journalistische Brille, so wie das halt ist beim Privatfernsehen, würde ich jetzt mal sagen. So konnte ich denn diese Sportart Leuten näher bringen und hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
Christoph Ike Domisch, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, wo ich den Ike mit reinpacke in den Namen, aber Ike Domisch, der große US-Sport-Experte, sage ich mal, im Studio von SWR 1 Leute. Du hast eben gesagt, so in der Jugend, ja, was macht man da? Ein bisschen Sport. Aber das klingt ja jetzt eher so nach Sport gucken, sich die Nächte um die Ohren schlagen. Ich habe von dir irgendwo gelesen, du hast dich mal im Nachhinein beschrieben, in der Jugend, ja, da war ich so ein Haufen Knete.
Naja, also ein Haufen Knete ist vor allen Dingen unförmig, bevor man ihn in Form bringt und du sagst es, jetzt ist der Pulli ein bisschen weiter. Ich glaube, es hat ja in Süde knappt, den Haufen Knete in Form zu bringen. Ja. Aber ich war halt, ich habe so mit 13, 14 habe ich 120 Kilo gewogen und war ein typischer Couch-Potato. Also ich war so ein Zockerkind. So doof das klingt, ich mache jetzt bei uns in der Sendung das Internet und bin der Netman. Aber ich war halt auch der Internet-Nerd. Also ich war nicht viel draußen. Ich war, auch wenn man sich das echt schwer vorstellen kann, ich war unfassbar schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, Menschen anzusprechen. Und noch viel schlimmer war, wenn mich Menschen angesprochen haben. Das war für mich wirklich ein Problem. Und deshalb Sport spielen. Ich kann mich noch erinnern, das muss C-Jugend gewesen sein. Bei der SG Grün-Weiß-Deutsch Wusterhausen. Ich musste Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld spielen, obwohl ich gar nicht laufen konnte, weil ich halt wirklich zu schwer war und zu unbeweglich. Also ich verbinde damit auch ein bisschen Schmerz, würde ich es fast nennen. Ich hatte ein Trikot, was mir einfach, wirklich, du lachst, aber ich hatte ein Trikot, was mir so viel zu eng war, weil ich war halt auch ein Kopf größer als die anderen damals schon. Fußball spielen selber war dann okay, weil ich hatte zumindest auch ein bisschen meinen Freundeskreis darüber, die einzelnen Leute, mit denen ich befreundet war. Aber deshalb war der US-Sport für mich so eine unbelastete Ausfahrt, weil das konnte ich mir an meinem PC aufmachen, dann konnte man in so Streams Basketball gucken, Football gucken und das war einfach cool. Da hat mich auch keiner, so drauf das klingt, aber hat mich keiner gehänselt, die konnte einfach ich selbst sein und dann gab es halt Internetforen.
Aber was ist das für eine Wandlung? Also nicht nur vom Sport gucken zum Sport machen, also du sitzt jetzt hier, bist hoch aufgeschossen und da sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwie ein Pfund zu viel dran ist und dann halt aber auch noch nicht mehr der Schüchterne, sondern halt einer, der volle Pulle nach vorne geht.
Ist eine gute Frage.
Was ist denn da passiert?
Also ich würde sagen, ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, die Antwort nicht mehr zu suchen, weil ich nämlich weiß, dass ich einfach so viel Zeit aufgewendet habe, mich damit zu beschäftigen, dass das ist mein Herzblut. Und ich kann jetzt über etwas sprechen, was mein Herzblut ist. Wenn ich mich mit dir darüber jetzt unterhalte, muss ich nicht darauf achten und meine innere Alarmglocke geht nicht an, dass ich hier was falsch machen könnte. Wie sonst, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit sich mit Menschen unterhält. Mhm. Weil hier bin ich zu Hause. Ich weiß, worum es geht. Ich kann mich nicht blamieren, wenn ich über US-Sport rede. Und deshalb gelingt es mir da, so offen zu sein, wie ich bin. Weil sonst im privaten Leben, kann ich dir sagen, bin ich nicht immer unbedingt, sag mal, unschüchterner. Also, das ist tatsächlich nicht so.
Und das heißt, wenn du jetzt in die Heimat Königs Wusterhausen kommst und du triffst noch irgendwie alte Kollegen von damals, dann kann das wieder aufploppen?
Ja, es ist vor allen Dingen komplett verrückt, weil die mich jetzt ja, die auch nehmen mich jetzt, sehen. Ja, die nehmen mich, ich würde sogar sagen, die sehen mich, die nehmen mich wahr. Weil vorher war ich war kein Typ, der wahrgenommen wurde. Weil ich war halt der ruhige Typ, der ein bisschen picklig war und ein bisschen aussah wie Knete. So doof das klingt. Oh, und das war halt so. Ich hatte halt ein paar Freunde, aber ich war jetzt nicht so, dass ich über den Schulhof gelaufen bin und jeden begrüßt habe und die gesagt haben, Mensch, hey Christoph. Ich glaube, ganz viele Leute, die mich jetzt im Fernsehen sehen, müssen erst mal drüber nachdenken und kommen dann vielleicht im Laufe der Zeit drauf. Warte mal, der Christoph Dommisch, das ist doch der aus der Schule damals, weil ich auch anders aussah. Ich habe jetzt lange Haare. Das habe ich mich ja vorher nie getraut. Also ich habe das erste Mal mit 25 meine Haare so lang wachsen lassen wie du jetzt.
Bis knapp übers Ohr. Du hast sie fast bis zum Hintern.
Ja, genau, richtig. So, das habe ich mich vorher nicht getraut, einfach weil ich auch nicht auffallen wollte als junger Mann. Ich wollte nicht auffallen, weil das war Gefahr. Jedes Ansprechen hat für mich eine innere Katastrophe ausgelöst. Und deshalb, ja, das triggert es manchmal. Aber ich habe deshalb auch, bin ich ganz ehrlich, ja nicht so viele Freunde von früher, weil irgendwie der Kontakt, ich habe den häufig abreißen lassen, weil ich mich so unsicher gefühlt habe.
Okay, also das mit der Knete, das tut mir ja schon fast leid, aber das ist ja ein Begriff, den du sozusagen gewählt hast.
Ja, voll. Muss es aber nicht, weil, also, das hilft mir. Das hilft mir, damit umzugehen. Heute redet jeder über Therapie. Das ist für mich meine eigene Therapie, dass ich mich wohlfühlen kann und in gewisser Weise mit Selbstvertrauen durchs Leben gehen kann.
So trittst du jetzt zumindest auf.
Danke.
Es gibt so die ganz großen Typen im US-Sport. Wayne Gretzky steht für Eishockey, Michael Jordan für den Basketball. Icke, du bist der NFL, der Football-Experte. Ist dann sozusagen Tom Brady der Name in Sachen Football oder steht der über allen anderen großen Sportsraketen des US-Sports?
Das ist eine verdammt gute Frage. Also den Namen im Football, den hat er sicher klar gemacht und schon vor 4, 5 Jahren. Jetzt hat er aufgehört in dieser Saison. Und deshalb jetzt steht eigentlich die Frage, steht er über Wayne Gretzky, Michael Jordan, Muhammad Ali ist in Amerika natürlich auch immer groß. Ich würde fast sagen, so in 3, 4 Jahren wird man sagen, der steht drüber. Weil der hat etwas geschafft, was keiner mehr schaffen wird, glaube ich. Weil er hat wirklich Vaterzeit geschlagen. Also der Typ Tom Brady, der war 43, als er das letzte Mal Champion geworden ist, hat jetzt mit 44 aufgehört. Das war nicht richtig. Und zwar deshalb, weil eigentlich die Erde so funktioniert, wie sie funktioniert. Die Biologie ist da. Irgendwann verfällt der Körper.
Und der hätte früher deiner Meinung nach aufhören müssen, damit alles im normalen Maß gewesen wäre.
Exakt. Also genau. Eigentlich, er hat wirklich Vaterzeit geschlagen. Und das ist so vollkommen unrealistisch, weil der Typ hat in seinem letzten Jahr in der Karriere die besten Werte aufgelegt. Der hat die meisten Yards geworfen und die meisten Touchdowns geworfen. Der ist nicht schlechter geworden, sondern besser in einer Sportart, die der physische über alles stellt. Deshalb enden Karrieren. Die Durchschnittskarriere dauert 3,5 Jahre. Mhm. Tom Brady hat 22 Jahre diesen Sport ausgeübt und er hat 7 Titel gewonnen. In Amerika, in deren Sphäre, der Sportsieger in Amerika heißt in allen Sportarten auch World Champ. So sind die Amerikaner.
So bescheiden.
Absolut, ganz bescheiden, so wie sie sind. Aber Tom Brady war 7-facher World Champ. Und aber auch von Deutschland drauf guckend, muss ich einfach sagen, dass der das geschafft hat, so ab dem 40. Lebensjahr nicht nur konstant zu bleiben, sondern wirklich nochmal einen Ticken besser zu werden. Das imponiert mir. Also das ist natürlich auch ein bisschen krankhaft, wenn man sich mit dem Typen auseinandersetzt. Der hat so die Brady-Methode, TB12 Method heißt das. Hat auch ein Buch darüber geschrieben. Da steht auch ein bisschen, ich nenne es mal Schwurbeln, das schon drin. Er sagt, wer viel Wasser trinkt, kann keinen Sonnenbrand bekommen und so. Also so Anekdoten, wo man wirklich sagt, okay, muss ich da Wort für Wort glauben? Ganz bestimmt nicht. Aber der hat scheinbar einen Weg gefunden, etwas zu machen, was nicht nur mit Talent und Passion und vielleicht auch zu viel Ehrgeiz zu tun hat, sondern etwas, was eigentlich nicht möglich ist. Und wie auch immer der das geschafft hat, er hat es geschafft. Und ich glaube, deshalb stellt ihn nicht über die anderen.
Aber wenn du sagst, wie immer der das geschafft hat, weil alleine dieser Fakt, der wurde älter, wie jeder von uns, aber seine Leistung, seine Werte wurden immer besser. Das lässt uns ja in Deutschland, wir sind ja immer so die Dopingjäger, kommt es mir manchmal vor, aufhorchen. Moment mal, da kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber das wurde bei Tom Brady nie so zu einem großen Kapitel gemacht.
Nee, ich würde tatsächlich aber sehr gerne mal Hajo Seppelt 5 Jahre lang im US-Sportsystem einschließen und gucken, was er da rausfindet. Da wird er bestimmt was finden. Also da müssen wir nicht drüber sprechen, dass die NFL jetzt mal abseits von Tom Brady, da wie alle US-Sportarten ein Grundproblem hat, nämlich dass da eigentlich ist kein Kläger da, weil es ist ein geschlossenes System. Die Liga kontrolliert sich selbst. Das ist natürlich ein Problem. Also dass das Thema Doping in der NFL, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, eine Rolle spielt, ist fast schon zu wenig. Ich glaube, wenn man sich auch diese Körper anguckt, 25, 26, 27 Wochen am Stück, jede Woche hast du an einem Sonntag Autounfälle, aber der Körper bleibt so aufgepumpt. Ich bin nicht jemand, der das praktiziert, aber jeder, der Ahnung hat, wird sich die Menschen angucken und wird sagen,
das geht nicht.
Das geht eigentlich so nicht. Ja. Also, dass Tom Brady ein Doping-Sünder ist, da glaube ich, können wir uns kein Urteil darüber erlauben. Ich glaube, das, was ihn dazu gebracht hat oder ihn in die Position gebracht hat, diese Leistung so lange auszuüben, das war definitiv irgendwas anderes als eine Doping-Nachhilfe, sondern das war eine Art, das Leben auch komplett unterzuordnen. Seine Frau Giselle verdient ein bisschen mehr Zeit. Er möchte mehr Zeit mit seinen Kindern haben. Giselle hat ihm mal einen Brief geschrieben, 2017, und hat gesagt, ich drücke salopp in Icke-Fasson aus, Digga, wenn du nicht langsam mal deine Prioritäten neu ordnest, bin ich weg. Den Brief hat sie ihm geschrieben. Den Brief hat er immer aufgehoben. Er hat trotzdem noch 4 Jahre weiter Football
aber
gespielt.
Aber jetzt war es immer Zeit.
Aber jetzt hat sie gesagt, wisse, vielleicht reicht auch. Und jetzt wissen wir, es ist vorbei.
Du durftest schon den ein oder anderen Super Bowl vor Ort live erleben. Was ist das für ein Gefühl?
Boah, das ist ein tolles Gefühl. Immer wenn ich beim Super Bowl bin, wird mir klar, was ich für ein Glück in meinem Leben habe, dass ich mit meiner Arbeit etwas mache, wo andere Menschen 10.000 Euro für bezahlen, um da zu sein. Und das nehme ich mir beim Super Bowl immer vor. Ich hatte schon Jahre, wo ich es nicht geschafft habe, aber ich war jetzt schon 7-mal dort.
Wahnsinn.
Und würde sagen, wenigstens 5-mal habe ich es geschafft, wirklich alles aufzusaugen und den Kopf auszustellen und einfach, so doof das klingt, alles ins Herz reinzulassen und dann hoffentlich halb Hochdeutsch wieder rauszulassen.
So, an den Sauger will ich jetzt ran. Ich will alles hören. Nur um das mal richtig einzuordnen für all diejenigen, die sagen, oh, worüber schwätzen die denn da? Football ist ja nun mal nicht das dicke Ding in Deutschland. Es ist der Super Bowl, das größte Einzelsportereignis der Welt. Ja. Da kommt nichts ran. Ist es wirklich so groß, wie die Amis ihre Sachen gerne machen? Oder sagst du, es dürfte auch gerne eine Portion kleiner sein? Wir haben es schon gesagt, man ist immer gleich World Champion, wenn man in der amerikanischen Liga gewinnt.
Also ehrlicherweise muss ich sagen, das Event macht es für mich nicht kleiner. Und das Erlebnis, was du gesagt hast, als Football-Interessierter, hat man trotzdem, wenn man da hinkommt, weil das einfach eine große Show ist. Aber jetzt ist er dieses Jahr beispielsweise in L.A. Und in der Stadt wird die Leute viel anderes interessieren als den Super Bowl in der Woche. Da muss man sie nicht belügen. So ist das auch. Also die Verkaufsstrategie funktioniert gut. Mein erster Super Bowl war in New York. Da hat es auch niemanden interessiert, dass da ein Super Bowl ist. Muss man ganz ehrlich sein. Aber sie sind halt auch Amerikaner. Jeder weiß, in L.A. ist der Verkehr katastrophal. Und falls ihr das nicht wusstet, in L.A. ist der Verkehr katastrophal. Es gibt kein Public Transportation System, keine Bahn, keine Tram. Jeder fährt mit seinem Auto für 100 Meter irgendwo hin. Immer im Stau. Während der Super Bowl-Woche wird, wie damals in New York, da erinnere ich mich nämlich noch, weil ich dachte, hä, machen die das jetzt wirklich? Polizeieskorten schleusen eine Armada von Bussen, es gibt 8 Mediabusse, schleusen diese Armada von Mediabussen durch die Stadt. Und zwar während der Rush-Hour, um von Pressekonferenz A zu Pressekonferenz B zu Pressekonferenz C. Wahnsinn. Ein 8-Stunden-Netzwerk von Bussen, die quer durch die Stadt gefahren werden, wo die Straßen abgesperrt waren. Und dann so wie man, jetzt kommt wieder der Brandenburger Junge, wie ich es aus Filmen kenne, steht der Polizist da, winkt mit so einer roten Laterne, jetzt fahren wir da lang. Menschen stehen an der Straße, bleiben stehen, gucken die Reisebusse voll mit Journalisten an. Das ist so.
Ist das schon dein absolutes Super Bowl-Ereignis, was sich eingebrannt hat, oder geht's noch größer?
Nichts. Spektakulärer. Ja, ich weiß noch, mir ist in New York im Umlauf des Stadions ist mir Jay-Z entgegengekommen. Der war damals Super Bowl gucken und ich liebe Jay-Z und seine Musik. Und wirklich, das war für mich eine Begegnung der dritten Art. Der hatte eine Aura. Diese Momente, die ich da wahrgenommen habe vor so einem Spiel, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und wenn ich jetzt drüber rede, werden die Momente auch wieder in meinem Körper getriggert. Also ich spüre wieder, wie das in dem Moment war, als ich dann unten auf dem Feld stand und dachte, okay, krass, jetzt muss ich meiner Mutter ein kleines Video schicken irgendwie. Jetzt stehe ich hier beim Super Bowl und da war ich 27 und ich habe bis 25 zu Hause gelebt und habe davor bei der Post gearbeitet, bevor ich zu ProSieben gegangen bin. Also es hätte auch in die andere Richtung gehen können und 2 Jahre später stand ich in New York.
Du warst auch nach dem Spiel in der Kabine?
Ja.
Nach dem Super Bowl-Finale, ja, wohlgemerkt, nach irgendeinem Spiel.
Richtig, und in Amerika ist das so, müsst ihr euch vorstellen da draußen, wir haben eine Pressekonferenz in Deutschland, wo danach der Trainer oder der Spieler hingeht und spricht. In Amerika kannst du als Journalist in die Kabine. Und dann kannst du da rin gehen, während die Spieler sich noch duschen, umziehen. Und ich weiß noch, wie ich da rin kam beim Super Bowl. Und dann ziehen sich halt die Spieler da aus. Und hab noch so gedacht, hä, das kann nicht richtig sein. Wollte wieder rausgehen und hab dann jemanden gefragt, oh, na, bin ich hier richtig? Soll ich jetzt schon hier rin? Ja, ja. Und ich denk so, hä, wie kann das sein? Und dann steht man da zwischen den Spielern, die sich gerade unterhalten, die sich freuen, wenn man im Verlierer-Lockerroom ist, die sich ärgern und soll mit denen schon sprechen. Auch das ist Amerika. Absolut skurril und irgendwie auch nicht richtig gegenüber den Athleten, die da gerade ihren Sport praktiziert haben.
Bei uns ist die Kabine das absolute Heiligtum hier im Sport. Also da kommst du ja nicht einen Schritt rein.
So ist es. Außer wenn Sönke Wortmann einen Film macht danach und clean sie dann die Leute an, feuert genau. Aber das ist auch ein faszinierender Teil dieses Super Bowls und auch dieses Geschäfts.
Verrückt. Die National Football League, die NFL, hat mittlerweile auch in Deutschland eine ziemlich ordentliche Fanbase. Liegt an dir, Icke, und deinem Team bei ProSieben. Ihr habt die ganze Sache doch relativ populär gemacht. Das dürft ihr euch gerne auf die Fahne schreiben. Es haben sich ja schon einige andere auch daran versucht, auch die ARD, muss man sagen. Allerdings immer nur mit einem Spiel in der Saison. Ich glaube, dann kann es auch nicht klappen. Was macht ihr anders?
Also du hast schon mal die Grundlage genannt, mit einem Spiel kann halt nicht klappen. Super Bowl oder nur das Halbfinale zeigen, das reicht nicht, um so einen Hype auszulösen. Der Sport ist ja unfassbar schwer zu greifen, weil er so komplex ist, auch vom Regelwerk her. Und ich glaube, da blutet jetzt jedem Football-Fan das Herz, weil die natürlich sagen, ja, aber da muss man alles genau richtig erklären, wie die Regeln funktionieren. Das ist halt falsch, weil am Ende ist Sport auch Emotion und, wie soll ich das sagen, ein bisschen wie Liebe. Und es geht darum, wie man es sagt und nicht, was man sagt. Und ich glaube, wir hatten das große Glück, dass es im Free-TV laufen musste, wenn es bei uns landet. Und dadurch die Fallhöhe eine andere war, auch Leute, die damit noch nichts zu tun hatten, anzusprechen. Heißt also, das Ziel meiner Redaktion, von meinem Chef, war damals nicht, ich setze jetzt die 5 besten Football-Experten hin, sondern ich setze die Leute hin, die vielleicht auch die richtigen Sachen erzählen. Und wir hatten mega Glück damals, dass wir Patrick Esume, dass der vom Himmel gefallen ist. Der war so ja der beste Football-Experte. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Nationaltrainer in Frankreich, Trainer in Deutschland gewesen. Und der hat einfach den Sport erklärt mit einer Hamburger Schnauze und mit einer gewissen Nonchalance. Und dann saß ich da als jemand, der, wie ich vorhin beschrieben habe, den US-Sport und diesen ganzen Flair so mag. Und mit Frank Buschmann einfach, jetzt 50-50, werden jetzt den Kopf schütteln, die anderen werden nicken und sagen, dem besten Sportkommentator Deutschlands, der beste Mann für diesen Job auf jeden Fall. Und dann ist was Verrücktes passiert. Und keine Ahnung, warum das passiert ist, aber ich weiß, immer noch die ersten 4-5 Wochen hatten wir Quote A Und danach war es auf immer doppelt so viel. In den ersten 5, 6 Wochen hat sich die Zuschauerzahl einfach mal verdoppelt. Und Leute haben Shirts in unser Studio geschickt, wo wir auf Filmplakate gepostet waren. Ich habe mir das nie wieder angeguckt, was danach alles passiert ist. Aber das muss wirklich vogelwild gewesen sein, weil ja auch, man muss sich das ja vorstellen, der schüchterne, ehemals knetige Typ wird auf einmal vor die Kamera gesetzt und hat nicht die Hand gehoben, wie sonst häufig beim Fernsehen, gerade beim Privatfernsehen üblich ist, wo die Leute hinkommen und sagen, ich will. Ich habe eigentlich gesagt, nee, ich möchte nicht. Patrick Esume war nicht der Typ, der vorher vor einer Kamera war, sondern guckt euch mal die ersten Folgen an, gibt's bestimmt irgendwo auf YouTube. Wir haben Angst, wenn das Rotlicht angeht. Oh Gott, jetzt müssen wir reden. Bitte mach, dass ich nicht mehr reden muss. Und dieser Charme muss einfach für Menschen, die schon damals mit dem Fußball so ein bisschen zu kämpfen hatten, muss irgendwie faszinierend gewesen sein. Und dann ist das so ins Rollen gekommen.
Was ich aber trotzdem nicht verstehe, also die NFL funktioniert.
Ja.
Im Fernsehen, aber es gab mal die NFL Europe, ja, so diesen Ableger, da spielte man in Frankfurt, Düsseldorf, London, Barcelona, was weiß ich nicht wo, aber das Ding läuft ja trotzdem nicht. Also wieso spielt man hier nicht Football, wieso guckt man gerne Football?
Also ich kann nur sagen, als ich das erste Mal ein Footballspiel, was nicht der Super Bowl war, im Stadion geguckt habe, habe ich auch gedacht, okay, ist was anderes, ist ein anderer Sport, ist zwar trotzdem auch ein gutes Event, aber du hast natürlich in der NFL die allerbesten Athleten.
Aber auch Basketball ist anders in Nordamerika und in Deutschland. Und trotzdem geht man hier in die Basketball-Bundesliga und guckt sich was an. Aber
vollkommen regionales Phänomen, kann ich dir sagen. Also der Fan, der bei Alba in der Halle ist, der kann dir nicht einen Spieler aus der Starting Five hier vom Stuttgarter Team sagen. Das ist ein regionales Phänomen, warum Leute in der Halle sind tatsächlich. Und American Football hat diese Tradition halt in Deutschland nicht gehabt. Und die NFL Europe, die es mal gab, die wurde relativ schnell wieder eingestellt. Jetzt gibt es quasi von dem, der bei uns auch arbeitet, Patrick Esume, die Europe League of Football. Ob das funktioniert, ich würde mal sagen, die erste Saison war gut, aber das wird man sehen, weil es ist live vor Ort ein anderes Ding als das, was man am Fernsehen sieht. Dass es ein bisschen funktioniert hat jetzt bei dieser ELF im ersten Jahr, ich glaube, das ist schon ein großer Anteil durch die Fernsehübertragung, weil vorher fehlt einfach die regionale Komponente, weil du ja natürlich auch wenig, sag mal, lokale Sportler hast, die von der Leistung auch nur annähernd an das rankommen, was man aus Amerika sieht. Das ist der beliebteste Sport in Amerika. Die wir sehen, das sind nicht nur die 1% Spitze, sondern das ist die 0,01% Spitze, die da ausgesiebt wird. Die sind so viel besser und talentierter als alle anderen auf der Welt. Das wirkt wie ein anderer Sport, wenn man das mal live sieht.
Ike Domisch, Netman in Sachen NFL bei ProSieben, bei den Übertragungen. Was passiert auf den Plattformen? Also wenn ich ein Spiel gucke, gucke ich das Spiel. Was machen eure Jungs und Mädels, die das gucken?
Das ist eine gute Frage, ey. Mittlerweile ist es aber auch, glaube ich, wenn du einen Tatort guckst.
Second Screen
guckst,
ist das Stichwort wahrscheinlich.
Second Screen, richtig. Wenn du einen Tatort guckst oder irgendeinen Film guckst, mittlerweile hat man das Telefon doch schon in der Hand, oder?
Ja, das stimmt.
So, und ich glaube, das ist echt auch bei den jungen Leuten immer verbreiteter. Und deshalb funktioniert unsere Sendung so, dass wir natürlich das Footballspiel haben. Aber wir haben schon gesagt, Regeln sind manchmal ein bisschen komplexer. Vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, dass die Nebenablenkung ist, dass man bei Twitter, Instagram entweder Fotos postet oder bei Twitter halt in den Diskurs geht. Ey, wie kann er denn den Ball so werfen? Meine Herren, streng dich mal an. Und das ist verrückt, wie viel da an so einem Sonntag während den Spielen passiert.
Habt ihr da auch mit Gemotze zu tun, wo man, sag ich mal, sich schon arg im Ton vergreift, dass du als Moderator eingreifen musst?
Ja, das ist ja das Schöne daran, dass ich das zum Glück nicht versuchen muss zu moderieren, weil ich muss gestehen, dazu bin ich auch ein zu altes Kind des Internets. Das nervt mich schon sehr ab. Also das war vor 5, 6, 7 Jahren auch anders als heute. Vor 5, 6, 7 Jahren war es positiv.
Wie hat sich das dann entwickelt? Also wann nahm das zu und wie persönlich ist es?
Ich würde so sagen, so vor 4, 5 Jahren nahm es sehr zu, dass einfach, ich glaube auch ein bisschen damit verbunden, dass mehr Leute, mehr Mainstream-Zuschauer bei uns hängen geblieben sind. Die kommen halt drin und sehen halt jemand mit langen Haaren, der nicht Hochdeutsch spricht und dann fangen erstmal häufig Beschimpfungen an, für mich persönlich jetzt. Mhm. Aber auch rund um die Sendung. Also am Anfang war es so, oder so würde ich es auch machen, wenn ich zu Hause sitzen würde. Ich würde ja nicht mich versuchen, an so einer Sendung zu beteiligen oder unter so einem Hashtag aktiv zu werden, wenn ich nur sagen möchte, sag mal, der Icke, der hat ja keine Ahnung, schick den mal weg. Und es gibt aber scheinbar eine kritische Masse von Menschen auf der Welt, die genau daran Spaß hat. Und zwar jeden Tag und gefühlt auch immer mehrfach.
Aber jetzt hast du ja eben schon deutlich gemacht, dass du eigentlich nicht so dieser ganz dominante, immer selbstbewusste Typ bist. Was macht das dann mit dir? Also das nimmst du ja auch mit nach Hause, das bleibt ja nicht im Studio.
Das war. Hat eine Zeit lang, hat mich das sehr, also ich bin jetzt gerade sehr gut damit. Ich habe einen guten Weg gefunden, nämlich, dass ich einfach leider weniger hingucke. Also ich gucke unter der Woche nicht mehr viel unter unserem Hashtag ins Internet. Ich gucke auch nicht so viel auf Instagram, ehrlich gesagt, unter die Kommentare, auch wenn das ein bisschen zu meinem Job dazugehört. Weil mich das halt einfach belastet. Und ich hatte echt ein, zwei Jahre, habe ich da schon sehr mit zu kämpfen gehabt, obwohl ich immer dachte, ja, ich lese das und kann das ja einschätzen, weil ich weiß ja auch, dass das mein Job ist. Also ich habe ja als Journalist zumindest eine Ausbildung und weiß, was ich richtig und falsch mache und weiß aber auch, wenn die Leute nur Unsinn schreiben. Aber ich bin fest davon überzeugt, man kann das nicht abstellen. Egal wie stark oder selbstvertrauen behaftet man ist, ich glaube, das geht immer an ihn rinnen, dass man nicht schlafen kann, drüber nachdenkt, an Fingernägeln kauen. Solche Sachen war tatsächlich, hatte ich so zwei, drei Jahre echt... Ja.
Wahnsinn. Ne? Also ich meine, dabei geht es ja echt nur um Sport. Ne? Also da kannst du dann irgendwie dich ärgern, wenn deine Mannschaft verliert und dich freuen, wenn deine Mannschaft gewinnt. Aber da muss ich ja dann nicht irgendwie beleidigend werden. Das ist ja echt ein seltsames Feld.
Aber deshalb kann ich auch immer an der Stelle nur sagen, also ich bin ja nur wirklich ein Niemand. Und wenn ich denn darüber nachdenke, wie auch Fußballprofis in Deutschland geht, ich bin jetzt nicht derjenige, der den erhobenen Zeigefinger machen möchte, aber wir haben manchmal alle viel Frust, wir haben alle ein paar Päckchen zu tragen, aber da müssen Menschen schon eine ganze Menge aushalten. Auch wenn sie Fehler machen, ist das manchmal nicht gerecht. Und ich glaube, wir sollten immer versuchen, noch drüber nachzudenken, hey, wie würde man am Gartenzaun von seinem Nachbarn, selbst wenn man literally in den Vorgarten gekackt hat, wie würde man sich mit dem unterhalten und wie sind die gesellschaftlichen Konventionen? Denkt immer daran, dahinter steckt immer noch ein Mensch. Auch wenn es ein Fehler war, muss jemand damit vielleicht selber kämpfen. Deshalb Mut zu weniger brutalen Lyrics im Internet, würde ich tatsächlich sagen.
Ike Domisch, die NFL hat eine Akzeptanz logischerweise im Fernsehen, grundsätzlich von Interesse, je mehr es auf den Super Bowl hinausläuft, dann auch sowieso. Jetzt senden wir am Mittwoch, den 9. Februar. Wir haben die Tage davor gesprochen und an diesem 9. Februar gibt die NFL bekannt, dass es ein deutsches Spiel gibt oder ein Spiel der Liga, was auch komplett zählt, in Deutschland stattfindet. Grundsätzlich eine gute Sache. Ist vielleicht ja auch euer Verdienst, oder?
Das ist mal so, ja, ist schmeichelhaft, aber am Ende ist das vor allen Dingen ein Verdienst des Kapitalismus. würde ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, denn die NFL ist die umsatzstärkste Liga der Welt. Die verdienen mehr Geld als alle anderen. Ich glaube 22 Milliarden. Durch Corona weiß man es jetzt nicht genau, weil so ein paar Ausfälle waren logischerweise durch leere Stadien, aber die machen 22 Milliarden im Jahr und der Boss Roger Goodell hat von seinen 32 Besitzern der Teams, die alle selbst Milliardäre sind, hat die Aufgabe gestellt bekommen, Digga, mach mal 25 Milliarden. So. Okay. Und der US-Markt, der ist schon weitgehend ausgereizt. Ja. So ist es. So.
Aber die merken ja auch, die NFL-Verantwortlichen, da zuckt gerade was in Deutschland. Ja. Deshalb kommen die ja wahrscheinlich dann nach Deutschland.
Oh, und das ist der Punkt, genau. Da zuckt gerade was in Deutschland. Ich glaube, was Trikotverkäufe angeht, sind wir bei einigen Wochen und Monaten sind wir unter den Top-Ländern dabei. Also nach den englischsprachigen Ländern sowieso. Und deshalb kommt dieses Spiel jetzt nach Deutschland, weil die einfach erkennen, das wissen wir alle, der deutsche Sprachraum hat 100, 110 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen. Der ist riesig groß.
Und jetzt kennt der Amerikaner ja, klares Vorurteil, eigentlich aus Deutschland nur Berlin und Heidelberg, würde ich mal sagen. Heidelberg, ne? Also Heidelberg. Kommt das Spiel nach Heidelberg.
Was der Amerikaner aber auch kennt, ich war ja schon häufig auch im Trainingscamp, also ich bin jedes Jahr vor der Saison in den USA unterwegs, auch in kleinen Städten. Und der Amerikaner kennt häufig Bier und Lederhosen. Lederhosen kennt er auch. Und deshalb München, glaube ich, ist groß in der Verlosung. Also München, Frankfurt, Düsseldorf sind die drei Städte.
Düsseldorf, das ist ja ein Dorf nur.
Das ist eigentlich nur ein Dorf, aber Düsseldorf hat er halt durch NFL Europe-Zeiten, haben die halt ein Team und Army Bases da sowieso relativ verbreitet in der Region. Und das sind die drei Städte, um die da am Ende geht. Ich glaube, am Ende entscheidet sich es nur noch zwischen München und Frankfurt. Und ich glaube tatsächlich, das Oktoberfest, das gibt es nicht nur in Stuttgart, sondern das gibt es auch auf jedem Dorf in Amerika mittlerweile.
In jedem Biergarten, ja,
Ich glaube, München wird am Ende die Nase vorne haben, ja.
Ach, verrückt. Ich hätte jetzt wirklich auf Berlin gesetzt, aber gut.
Ja, ja. Ist sträflich. Berlin hat sich nicht drum geschert. Berlin hat sich scheinbar nicht richtig drum beworben. Das ist nämlich der Problem. Die Amerikaner sagen ja nicht, hey, wir kommen, wo können wir uns einbringen, sondern die sagen, wer möchte denn? Und da war Berlin nicht dabei.
Okay, und welche beiden Mannschaften dürften es dann für deinen Geschmack sein, die dann hier aufspielen?
Ich lasse meinen Geschmack außen vor und sage dir, welche vier Teams sich für den deutschen Markt entschieden haben, weil diese 32 Besitzer der Teams teilen die Welt unter sich auf. World Champs.
Natürlich.
Und vier Teams haben sich für den deutschen Markt beworben und dürfen den jetzt quasi bespielen. Das sind die New England Patriots, die Carolina Panthers, die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs.
So, okay.
Ganz gute Teams. Und du zuckst den auch. Ich habe die Kinnlade gerade ein bisschen runter hier sehen. Ich würde sagen, das erste Spiel 2022 in Deutschland, München und Buccaneers gegen Chiefs.
Ich bleib bei Heidelberg.
Wäre auch schön.
Es wären es Leute mit Christoph Dommisch, der Football-Icke. Gab es schon mal ein Interview, was du gegeben hast, wo du nicht auf deine Haare angesprochen wurdest?
Es wird weniger, glaube ich, tatsächlich, aber ich glaube, keins ohne.
Also ich kann dir zumindest in der Vorbereitung auf unsere Sendung sagen, was es so in meinem Umfeld gab, sowohl im Kollegenkreis als auch privat, dass es dann halt gab.
Ich brauche einen Geburtstagsgruß, oder? Soweit ja.
Nein, das gab es nicht, ein Foto vielleicht mal so, aber so grundsätzlich, wenn man sich unterhalten hat, Icke, ja, das ist doch der, wegen dem gucke ich doch Football überhaupt, sowas finde ich zum Beispiel gut. Und es gab auch die Fachfrage, frag mal, was der mit seinen Haaren macht, die sehen immer so gut aus. Hat er da ein Geheimrezept? Hast du ein Geheimrezept?
Bier. Das deutsche Geheimrezept ist immer Bier.
Das stimmt. Nein, das funktioniert nicht, das klebt.
Genau, habe ich wirklich mal ausprobiert, als die Haare etwas länger wurden. Es bringt nichts da draußen, kann ich euch sagen. Diesen Mythos kann ich auflösen. Jetzt kommt eigentlich ein ekliger Geheimtipp, aber ich wasche mir tatsächlich nur einmal in der Woche die Haare. Und zwar sonntags vor der Sendung. Sonst lasse ich die Uni waschen. Vielleicht ist das Geheimnis, warum sie dann so glänzen. Glänzen die überhaupt? Ich wüsste das ja nicht. Meine Haare, die sind halt lang und die sind da.
Aber die gehören ja trotzdem zu dir. Die gehören zu dir wie der Spitzname Icke, wie dein Akzent. Könntest du dir die jetzt radikal abschneiden lassen? Würdest du das machen?
Oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. SPD-Ministerpräsident hat mal gesagt, wenn sie sich waschen und rasieren, klappt's auch mit dem Job. Zu irgendeinem Menschen auf der Straße, damals ein Riesenskandal. Und ich habe in meinem Hinterkopf immer, wenn ich mich rasiere und mir die Haare schneide, erkennt mich keiner. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Aktuell kann ich das nicht machen und habe irgendwann auch verstanden, als ich etwas erwachsener wurde, dass das jetzt zu meiner Figur, zu meinem Typ dazugehört. Aber das ist ja auch damit verknüpft. Also jetzt gerade, glaube ich, habe ich nicht die Freiheit, mal zu sagen, ich würde mir jetzt die Haare abscheren. Ich habe keinen Bock drauf, aber ich wüsste, das würde die Leute verwirren.
Okay, gut. Ich habe noch eine Sache gefunden in der Recherche vorab. Die müsstest du mir erklären.
Ja.
Was spielen Hunde in deinem Leben für eine Rolle?
Seit 3 bis 4 Jahre erst. Ich liebe Hunde.
Aber du hast keinen?
Nein, leider nicht. Ich hätte mir jetzt während Corona, hätte ich mir tatsächlich einen holen können, aber ich habe sonst durch meinen Job, ich mache im Jahr manchmal 50 Flüge.
Okay.
Also ich bin so viel unterwegs, dass ich einfach den Hund, ich will den halt auch nicht immer irgendwo abheben oder bei irgendjemandem lassen, aber ich habe einen Führerschein, einen Gassi-Geh-Führerschein und gehe dann manchmal ins Tierheim und dort mit Hunden Gassi und irgendwann haben die gemerkt, dass ich regelmäßiger komme und dann hat die Frau gesagt, das ist ein super Ding, dass sie hierher kommen als junger Mann, weil da sind sonst nur ältere Damen und die haben mit den großen Hunden so Probleme, wenn die so zotteln.
Okay.
Also super, dass sie jetzt hier sind, wir können ihnen immer die großen Hunde geben. So und dann kriege ich halt Bernardiner und was da wirklich, so also richtig große Hunde und ich liebe Hunde, ich war immer ein Katzentyp. Und habe irgendwann so vor 3, 4 Jahren den Hund für mich entdeckt. Und das ist hoffentlich mein Traum, den ich mir dieses Jahr mal erfüllen kann, eine Husky-Tour in Norwegen. Ich habe auf Arte vor 2, 3 Wochen so einen Hamburger Aussteiger gesehen, der seit 30 Jahren da oben lebt. Habe ich mir schon gespeichert und das will ich hoffentlich Mitte März in Angriff nehmen.
Ja, Wahnsinn. Abschließende Frage. Du bist verankert mit dem US-Sport, kompletter Sportjournalist, das darf man auch nicht vergessen. Es muss doch aber nicht beim Sport bleiben. ProSieben hat doch auch wunderbare Abendshows. Wann sieht man dich denn da?
Du, wie immer, ich bin ein schüchterner Mensch und das kann ich zum Beispiel sagen. Ich glaube, es wird wenig Menschen in meiner Position geben und das klingt jetzt komisch, aber mit meiner Erfahrung, die kein Management haben, aber ich habe kein Management. Also ich lasse das alles so ein bisschen brach liegen und bin damit auch immer noch glücklich, weil das, was kommt, das kommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einem Footballstadion stehen könnte. Ich habe bei der Post Pakete vom Band genommen und dann kam am 1. November kam die Ausschreibung für Praktikum bei ProSieben. Am 8. November bin ich nach München gezogen. Deshalb, was kommt, das kommt. vielleicht noch mal eine Abendshow. Ich sag mal so, ich bin ein Fernsehkind. Ich bin wirklich ein absolutes Fernsehkind. Und natürlich, so was wie Thomas Gottschalk, das hat man nicht nur im Traum schon dreimal durchgegangen, sondern natürlich auch, wenn man alleine vorm Spiegel steht. Also, wenn es kommt, I'm here.
Ich bin gespannt. Was kommt, das kommt bei Icke Domisch. Und das war's mit SWR 1 Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.